Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
Schön, dass du dabei bist.
Im letzten Teil habe ich dir ja bereits gesagt, dass es jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil von einem Interview. Deswegen gehen wir gleich rein. Viel Spaß damit.
Genau. Wie stehst du zu diesen Massenbesichtigungen? Also es gibt ja immer wieder Besichtigungen, wo man einfach eingeladen wird. Ja, da sind dann 10 Investoren am Start, ein kleines Objekt, was dann alle besichtigen, alle sind heiß drauf, man geht durch das Haus alle zusammen. Wie verhältst du dich dabei?
Solche Besichtigungen mache ich nicht.
Machst du gar nicht? Echt? Ja. Okay. Es gibt ja da verschiedene Ansätze. Ne? Es gibt ja dann, also zumindest das, was ich jetzt so auch mitbekommen habe, ne? Es gibt dann diejenigen, die dann durchlaufen und auf jede Fehlstelle dann hinweisen und sagen, da ist nicht gut, da ist nicht gut. Ne? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Mache ich das, wenn bei mir außerhalb die anderen Investoren sind, um die anderen Investoren zu verunsichern? Oder mache ich das, wenn der Verkäufer beziehungsweise der Makler nebendran ist? Ja, also beim Verkäufer-Makler würde ich da ein bisschen aufpassen, weil damit schießt man sich selbst ins Bein ganz schnell, weil man dann auf einmal als der Pfennigfurzer und Nörgler dasteht. Um die Mitinvestoren zu verunsichern, kann es vielleicht mal geschickt sein, dass man auf die eine oder andere Stelle hinweist und sagt, das sieht aber schlecht aus. Ne? Und dann kommt es immer drauf an. Aber manchmal kriegt man ja auch da bei solchen Besichtigungen interessante Kontakte, also oder lernt interessante Leute kennen und tauscht sich dann eben gemeinsam über das Objekt aus und tauscht die Erfahrung aus und dann sagt man, okay, dann geben wir mal beide ein Angebot ab und mal gucken, wer es dann bekommt im Endeffekt. Ne?
Mhm. Aber meistens. Ja, sowas hatten wir jetzt noch nicht. Ich hatte mal, dass irgendwie noch ein Interessent vielleicht danach gekommen ist oder so, aber bei so einer Sammelbesichtigung, das ist ja schon fast wie ein Auktionshaus. Ja. Und auch ein bisschen vielleicht eine unprofessionelle Verhaltensweise vom Makler. Denn das ist ja überhaupt nicht persönlich.
Ja, genau. Das ist
ja wie auf dem Jahrmarkt.
Ja, genau. Das Problem ist ja dann bei diesen Besichtigungen ist es ja das so, dass man einfach, also dass im Endeffekt die Persönlichkeit null interessant ist, sondern einfach nur die Zahl entscheidet. Ja, also der am meisten bietet, der bekommt den Deal. Und es gibt ja genug Deals oder genug Wohnungen, die verkauft werden an einen, der vielleicht nicht den teuersten Preis geboten hat, aber mit dem man einfach persönlich auf einer persönlichen Ebene gut konnte. Ne? Und ja. Verkauft man das. Und das ist, glaube ich, in meinen Augen zumindest auch immer der Ansatz, dass man sagt, okay, baue eine Verbindung auf zum Makler, baue eine Verbindung auf zum Verkäufer am besten, dass du ihn persönlich kennenlernst, sodass wir Gemeinsamkeiten ausspielt oder Sonstiges, dass man sagt, okay, hey, ich tue dir da was Gutes und was weiß ich, die Wohnung steht, ist eine Messewohnung und dann sagst du, hey, alles gleich, übernehmen das, kein Problem, anstatt zu sagen, ja, aber sie müssten die Wohnung dann schon sauber übergeben, ja, also mit solchen Sachen sticht man einfach hervor und da ist er bereit, vielleicht auch mal einen Kaufpreis der Zusage zu machen. Du bist ja auch auf dem Immopreneur-Kongress am Start.
Genau, ja.
Was ist denn da so dein Part? Mit was wirst du den Kongress bereichern?
Da halte ich einen Vortrag über Social Media und Immobilien und gebe da vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, wie man über Instagram und solche Kanäle Deals generieren kann, Kontakte generieren kann, die langfristig einen weiterbringen in der Immobilienwelt.
Ja, also ein aktuelles Thema eigentlich, ne? Also ein Akquise-Tool im Endeffekt. Ne? Mhm. Ein Akquise-Tool, also ein neues Akquise-Tool, mit dem du arbeitest natürlich. Und wie ist da deine Erfahrung bisher? Also hast du da viele Deals oder Kontakte knüpfen können, die sich ausgezahlt haben?
Kontakte sehr, sehr gut. Also Instagram ist bei mir mittlerweile so ein Schlüssel, wo ich fast überall reinkomme, wo ich rein möchte. Da muss man halt aktiv natürlich sich dann teilweise auch darum kümmern, dass das klappt an der jeweiligen Stelle. Aber man kann es aktiv beeinflussen, wenn die Reichweite vorhanden ist. Ja. Man kann auch natürlich Deals generieren. Ich kriege sehr viele Anfragen von Angeboten, ob wir die kaufen wollen oder wie es so ist und so. Da muss man natürlich auch immer schnell entscheiden, ist es gut, ist es schlecht. Aktuell ist noch die Schwierigkeit, die sind sehr weit in Deutschland verbreitet. weil es natürlich ein deutschlandweites Thema ist und ich kann nicht sagen, ich möchte nur aus Baden-Württemberg Follower haben.
Ja, klar.
Und so groß sind wir leider noch nicht, dass ich jetzt zum Beispiel in Berlin, Hamburg und sonst was investieren kann. Das werde ich dann weiterleiten, wenn es gut ist, an einen Bekannten oder einen Freund in der jeweiligen Stadt.
Genau.
Und wir haben aber tatsächlich auch schon einen Deal gemacht. Indirekt kam der zustande über Instagram. Zwei Wohnungen gekauft und die sind echt top. Haben wir noch im Bestand, top vermietet, 10% Bestandsrendite knapp und
stark.
Ja, keine Sanierungsarbeiten gemacht, einfach nur gekauft und gehalten.
Ja.
Und das Ding war, der damalige Interessent wollte es kaufen, hat mich gefragt, wie ich es finde. Ich bin mitgegangen, habe es angeschaut mit ihm.
Mhm.
Da waren ein paar Mängel vorhanden in der Wohnung. Und es war auch nicht ganz klar, ob die irgendwie teuer werden irgendwann, weil das so, Tapete hat sich ein bisschen abgelöst im Bad und so.
Ja.
Für mich kein Problem, für ihn war es ein Risiko. Dann okay. haben wir uns so geeinigt, dass ich es gekauft habe und ihm eine kleine Tippgeberprovision bezahlt habe.
Ja,
und er hat den Deal mitverfolgen können, war noch relativ jung auch zu dem Zeitpunkt, hat noch keine Immobilie gekauft bisher.
Ja. Ja.
Und hat Einblicke gehabt in den Deal, weiß alles, kennt den Makler, kennt den Verkäufer, kennt den Mieter, alle Leute und hat alles mitbekommen, hat viel gelernt dabei und hat sogar was verdient dabei, denn wenn er es nicht genommen hätte und mir weitergeschoben hätte, hätte es niemand gehabt von uns.
Ja, genau.
Und solche Deals sind natürlich top. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten.
Ja, also es ist eine Win-Win-Win-Situation, ja. Also der profitiert und der Verkäufer profitiert, ja.
Ja.
Das ist ja perfekt und genau das ist auch vielleicht ein sehr, sehr guter Weg, gerade für diejenigen, die jetzt gerade am Anfang sind. Die haben viel Zeit oder die schauen und gucken und machen, aber die sind dann sehr, sehr unsicher, dass man da einfach mal so einen Profi mitnimmt und sagt, hey, gehst du mal mit, schaust du mal an, falls es nichts ist oder vielleicht ist es tatsächlich was für dich, ja, und das dann den Leuten anbieten und dann aber mit der Bedingung, dass die einen begleiten dürfen, was die Finanzierung angeht, was die Verhandlungen und so weiter, dass man sich da auch austauscht zu dem Objekt.
Problem bei dem Thema, manche denken leider, sie schicken jetzt einfach mal 10 Wohnungen bei ImmoScout und ich sage, hier, schau dir die mal an, die sind doch toll. Das nervt einfach ohne Ende. Wenn mir einer sowas schickt und er schickt nochmal eine zweite Mail, dann lösche ich die direkt, weil ich schaue mir das gar nicht mehr an, weil dann denke ich mir, hey, der schickt mir einfach irgendwas und hat keine Ahnung von irgendwas. Dann soll sich erstmal fortbilden ein bisschen und wissen, was ist ein guter Deal und was ist ein schlechter Deal und auch ernstzunehmende Angebote rüberschicken. Denn wenn da einfach irgendwas kommt, wo er denkt, hey, das ist doch gut, dann ist da meine Zeit mir echt zu schade. Und ich nehme mir gern die Zeit, wenn der Deal gut ist. Aber wenn einfach irgendwas gemacht wird und hier, guck mal, dann ist mir meine Zeit zu schade. Und ich denke, das wird bei allen Investoren so sein.
Ja.
Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr in die Richtung was machen wollt und da irgendwie mal einen Deal mitbegleiten wollt, dass ihr auch einen guten Deal findet, den guten Deal auch begründen könnt und weiterschickt und nicht einfach irgendwas. Denn so kann man einen persönlichen Kontakt zu einem größeren Investor aufbauen und auch mal ein bisschen Einblicke bekommen und wird auch ernst genommen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ja. Also da sprichst du ja schon aus Erfahrung, deswegen wäre das auch nochmal die nächste Frage, ne? Welche Deals dürfen an dich weitergegeben werden oder dir zugeschickt werden? Ab welcher Rendite oder wie bist du da dran? Also was sagst du? Hast du eine Mindestrendite, wo du sagst, unter der Rendite schaue ich es mir gar nicht an? Aber was natürlich gemacht werden muss, sind natürlich also die Unterlagen, die Objektunterlagen durchschauen und so weiter und so fort und dann auch vielleicht eine kurze Zusammenfassung, okay, in den Protokollen stand nichts drin, die Rendite ist so und so, kann aber ausgebaut werden auf X% und so weiter, ne? Das wäre für mich sozusagen mal eine Mail, wenn ich die bekommen würde, wo dann drin steht, hey Max, schau mal, da ist ein Deal, ich habe den gefunden ohne Makler, ich habe die Objektunterlagen mir angeschaut, das ist ein gutes Ding meiner Meinung nach. Schau du mal drüber, ich habe noch keine Immobilien, aber vielleicht können wir da zusammenarbeiten und ich begleite dich dabei und kriege eine Tippgeber-Provision. Hast du da eine also sozusagen eine Suchmaske, wo du sagst, okay, unter der Rendite schaue ich mir gar nicht an?
Ja, wir haben da immer so ein Ankaufsprofil und bei uns ist es so, aktuell Baden-Württemberg ist interessant, Mindestrendite 5,5% in großen Städten, aber nicht irgendwelche Dörfer abseits. 5,5% Bestandsrendite, wenn es vermietet ist. Oder wenn es nicht vermietet ist und sanierungsbedürftig, dann soll das mindestens nach der Sanierung rauskommen. Mit Einrechnung der Sanierungskosten natürlich. Mhm. Und dann kann man schon auf jeden Fall was draus machen. drunter macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, da in nähere Betrachtungen reinzusteigen.
Aber das ist dann die 5,5 sind, ist die Brutto, die Nettorendite, oder?
Nee, Bruttorendite.
Bruttorendite, okay.
Zum Kaufzeitpunkt, aber ja. Daraus wird natürlich optimiert.
Genau, genau.
Ja, also das ist so das Minimum, dass die Finanzierung sich trägt, dass man dann einen kleinen positiven Cashflow rauszieht und das ganze Ding dann optimieren kann. Das ist auf jeden Fall auch so den Tipp, den ich jedem mitgeben kann. Darunter würde ich nicht unbedingt kaufen, es sei denn, jemand kauft es mit einem höheren Eigenkapitalanteil, dann kann man es schon machen, aber sonst wird es ein bisschen knapp mit dem Cashflow.
Genau, dann, man braucht einfach eine Strategie, um die, ja, um den Mehrwert zu erhöhen, dass man einfach mehr Cashflow bekommt dann im Endeffekt. Neben dem Sanieren, also Aufmotzen, Pimpen der Wohnung und dann wieder vermieten, hast du dann noch andere Strategien, die du verfolgst, zum Beispiel möbliertes Vermieten oder ähnliches?
Ja, wir haben jetzt einen größeren Bestand uns aufgebaut in der GbR. Und da lassen wir es, den lassen wir jetzt einfach laufen und kaufen da auch nichts mehr rein. Jetzt haben wir eine neue Strategie und zwar, wir starten jetzt an mit den Flips, fixen Flip oder Aufteilungen und machen das Ganze in der GmbH zum Eigenkapitalaufbau. Wenn das läuft, ein paar Mal gemacht wurde, dann erweitern wir unseren Bestand, allerdings nicht privat, sondern in einer neuen V&V GmbH, die langfristig hält. Die gibt es noch nicht aktuell, jetzt wollen wir erstmal 10, 15 Flips machen, um dann diese Strategie weiter auszubauen in einem größeren Volumen. Was wir jetzt in der GbR im Kleinen gemacht haben, möchten wir nochmal machen im Großen mit einer Holdingstruktur. Genau, das ist so der Plan. Und natürlich haben wir auch die ein oder andere Wohnung möbliert vermietet, allerdings nicht kurzfristig, sondern nur Langzeitvermietung machen wir. Also die Leute wohnen echt lang drin. Das sind dann oft Zweitwohnsitze oder irgendwie Leute, die kommen aus dem Ausland nach Deutschland, lernen die Firmenzentralen kennen, leben 3 Jahre in Deutschland, gehen wieder zurück in ihr Land. Sowas machen wir. Aber Airbnb oder Miete oder Ferienwohnung oder so machen wir nicht, nur langfristige Themen.
Ja, das ist aber, glaube ich, wir haben vor kurzem mit der Babs auch eine Folge aufgenommen, die einfach dieses Buy and Hold gegen Fix und Flip, und ich glaube, es ist nicht der Ansatz zu sagen, okay, ich mache nur A oder ich mache nur B, sondern einfach die Kombination ist, glaube ich, nochmal sehr interessant, dass du sagst, okay, ich, also den Weg, den ihr gegangen seid, ihr habt ja zuerst Bestand aufgebaut, jetzt sagt, okay, jetzt machen wir Fix und Flip, um einfach mal so ein bisschen Geld in die GmbH reinzubekommen und dass wir danach in einer Vermögensverwaltung GmbH das Ganze dann nochmal halten können.
Wir hatten halt schon den Vorteil, dass wir ein bisschen Eigenkapital hatten durch unsere Berufstätigkeiten damals. Ja. Wer noch kein Eigenkapital hat und keine gute Bonität, dem empfehle ich auf jeden Fall, vielleicht mal ein bisschen Eigenkapital aufzubauen. Kann sein durch eine Anstellung, kann sein durch eine unternehmerische Tätigkeit. Also Immobilienhandel ist ja auch eine unternehmerische Tätigkeit. Wer jetzt irgendwie ein Online-Startup oder sonst irgendwas hat, das Cashflow generiert, kann man das natürlich auch nutzen, anstatt einen fixen Flip und dann langfristig investieren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mhm. Aber irgendwie muss aktiv Kapital beschafft werden, um es dann langfristig anzulegen oder zu vermehren.
Ja, aber Fix und Flip ist halt doch sehr zeitintensiv und also schon ein Thema, was einfach sehr auch einen Fokus, auch einen gewissen Fokus erfordert. Und es ist einfach eine unternehmerische Tätigkeit, so wie du es gesagt hast. Man muss einfach mal im Hinterkopf haben, weil dieser große Hype des Fix und Flips, wo dann jetzt alle sich nur noch auf Fix und Flip stürzen, muss man halt auch ein bisschen aufpassen, weil auf dem Immobilienmarkt, der sowieso schon ein bisschen angespannt ist, sage ich jetzt mal, musst du jetzt für ein Fix und Flip-Objekt, da brauchst du ja, also das darf ja nicht vermietet sein, schränkst du dich nochmal ein. Ja, also da ist ja nochmal schwieriger, an die guten Deals zu kommen.
Ja, also deswegen würden wir auch niemals ein Objekt kaufen, das sich nicht lohnen würde zu halten.
Ja.
Also im Worst Case hältst du es einfach. Wenn irgendwas passiert, der Markt dreht, hältst du es. Aber das Problem ist halt auch noch bei, oder eine Gefahr bei Fix und Flip oder gerade auch bei Bauträgergeschäft, wenn du ein riesen Projektvolumen am Start hast, dann fliegt dir das ganze Ding um die Ohren. Wenn du aber viele kleine Einheiten hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, nicht so groß, wie wenn jetzt alle in einem Objekt drin sind.
Ja, ja.
Deshalb bin ich eher der Typ, der sagt, ja, lieber ein paar kleine, anstatt ein Riesending. Mhm. Dann reduziert man das Genickbruchrisiko ordentlich.
Ja, ja, klar. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ja, also wenn ich Fix und Flip mache, oder ich habe vor, Fix und Flip zu machen. Ich suche mir ein Objekt. Ich habe das Objekt gefunden. Okay, das Objekt kaufe ich günstig ein. Das Fix und Flip funktioniert ja, wenn ich günstig ein freistehendes Objekt kaufe, was ich dann teuer verkaufe, so, nachdem ich es saniert habe. So, ich habe das Objekt gefunden, das ist günstig, das ist leer, das heißt, ich tue das renovieren und dann kann ich ja eine aktuelle, frische, neue Miete ansetzen, die halt am oberen Preisniveau einfach ist, ja. Wieso sollte ich das Ding flippen und 50% von den Einnahmen an Vater Staat abgeben? Wieso soll ich das nicht lieber im Bestand halten?
Weil wir machen es zum Beispiel an Eigennutzer, da kannst du es nicht vermieten. Nächster Grund ist, du musst ja irgendwie Liquidität generieren für den nächsten Deal. Wenn du eine Sicherheit hinterlegst oder eine Grundschuld von dem Objekt, dann tut die Bank quasi meistens 70-60% vom Einkaufspreis als Grundschuld oder als Sicherheitsgegenwert hinterlegen. Das ist zu wenig. Wenn du es liquidierst, dann hast du mehr rausgezogen und du musst ja in der GmbH nicht 50% abdrücken. Du hast ja das Geld dann immer noch in der Firma drin und kannst dann damit arbeiten. Deswegen, wenn du an Eigennutzer flippst, hast du nicht die Möglichkeit, das zu vermieten. Und zweitens ist der Wert von Barem höher als der Wert eines Hauses, was du als Sicherheit hinterlegst. Genau. Und du bist marktunabhängig. Also wenn, mal angenommen, du kaufst ein Haus, sanierst es, hältst es im Bestand, vermietest es, okay? Haus hat gekostet 500.000 im Einkauf, du sanierst es, aufwendig vermietest es, ist 1 Million wert. Die Bank berechnet es dir mit 700.000, okay? So, jetzt hinterlegst du 700.000 für irgendwas Neues. Und das Neue braucht halt 700.000 als Sicherheit komplett. Jetzt verändert sich der Marktpreis durch irgendwelche Randbedingungen, wo du keinen Einfluss drauf hast, durch irgendwelche wirtschaftlichen Faktoren, dass der Immobilienmarktwert von dem Ding auf 500.000 runtergeht. Die Bank rechnet dir nur noch 400.000 an. Und dann bist du 300 im Delta. Das heißt, dein Blankoanteil ist extrem hoch geschossen. Und die Bank sagt, hey, lieber Max, 300.000 haben wir jetzt eine Gap drin in deiner Sicherheit. Die möchten wir gerne puffern mit irgendeiner Zusatzsicherheit. Und dann kannst du sagen, hey, ich verkaufe für 500, dann hast du nur noch 200 Gap, aber das reicht auch nicht, dann wird ein neues Objekt wahrscheinlich auch noch verkauft. Aber wenn du es damals direkt verkaufen würdest oder verkauft hättest, dann hättest du halt ein Bargeld als Sicherheit hinterlegt oder was weiß ich, eine Anzahlung geleistet, damit dein Leverage reduziert. Und wenn du das so machst, dann bist du nicht so krass im Risiko, wie wenn du jetzt eine Sicherheit mit einem Objekt besicherst. Wenn das Ding halt komplett abbezahlt ist und du einen richtig, richtig großen Puffer drin hast, kann da nichts passieren.
Ja.
Aber wenn du alles spitz auf knapp kalkulierst, dann kann das sein, dass das Ding um die Ohren fliegt. Das heißt, es ist schon riskant. Genauso riskant ist es, wenn man ein Aktiendepot als Sicherheit hinterlegt. Weil wenn dann der Aktienmarkt einbricht, deine Sicherheit reduziert sich um 50%, dann sagst du, okay, meine Sicherheit hat nachgelassen, ich muss es verkaufen, damit der Wert, weil Aktien werden in der Regel mit 60% bewertet, das heißt, wenn du 100.000 Aktien hinterlegst, als Sicherheit hast du 60.000 Bewertung. So, wenn du die verkaufen würdest, hättest du 100.000, weil 100.000 Bar ist 100.000 Bar, Aktien ist 60. So, jetzt bricht der Markt ein um 50%, dann hast du nur noch 50.000 Aktien, die Sicherheit davon ist knapp 30. Und dann sagt die Bank, die Sicherheit ist zu niedrig, du musst verkaufen, damit die hochgeht auf 100% die Bewertung von dem Portfolio. Damit du das Bargeld hast, dann musst du deine Aktien am Minimum verkaufen, hast 50.000 Cash und hast natürlich einen Haufen Geld verbraten. Ja. Aus Banksicht ist die Sicherheit wieder ausgeglichen, aus deiner Sicht hast du einen Verlust eingefahren. Und das sind halt so Sachen, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss.
Ist das ein Thema für dich, das Absichern des Portfolios? Also die, ich meine, beim letzten Immopreneur-Kongress hieß es ja schon so, ja, man muss halt ein bisschen gucken, ja, die Wolken ziehen sich vielleicht zusammen, wie es sich entwickelt. Ist es aktuell ein Thema für dich, dass du sagst, okay, ich bereite mich darauf vor und wenn ja, wie?
Ich kaufe halt einfach nur günstig ein. Und was heißt günstig ein? Wir kaufen halt unserem Ankaufsprofil ein, dass wir uns gut überlegt haben, warum das so ist. Und du darfst halt nicht mal sagen, okay, ich mache mal eine Ausnahme und kaufe trotzdem.
Ja.
Einfach sich selbst treu bleiben, dann passiert auch nichts.
Genau. Also eine gute Immobilie, die du gut einkaufst, die eine gute Rendite abwirft, die noch mal verstecktes Potenzial vielleicht auch hat, ein Dachgeschoss, sowas, was ausgebaut werden kann, die ist einfach, die rechnet sich für dich cashflow-mäßig in den guten Zeiten, und in den schlechten Zeiten kommst du damit auch wieder runter. Ne?
Du musst halt einen gewissen Add-Value reinpacken in jedes Objekt, das du kaufst. Mhm. Und wenn du das nicht machst, dann ja.
Wird es schwierig.
Dann hat sie jemand anders gemacht.
Ja. Fabian, danke dir. Wir haben, glaube ich, jetzt so ein paar Themen nochmal anschneiden können. Das war sehr interessant, vor allem die, so überhaupt deinen Werdegang und wie du da mit umgehst. Ich finde das Buch auch sehr, sehr spannend. Wir verlinken das natürlich alles in die Shownotes. Und kannst du noch mal sagen, was das Buch kostet?
Buch kostet 29 Euro. Okay. Und wenn jetzt jemand hier das hört, dann kann er den Code IMMOSTORIES benutzen, dann gibt es 10% Rabatt. Sehr geil. Und ich empfehle das Buch wirklich jedem zu lesen, denn wenn man es gelesen hat, weiß man ganz genau Bescheid. Guter Deal, schlechter Deal oder welche Einbüßen man macht, wenn man ihn trotzdem kauft. Ja. Und vielleicht wird auch der ein oder andere danach feststellen, ich möchte gar keine Immobilie kaufen, was auch dann relativ günstig war für 29 Euro, das rauszufinden. Klar. Denn wenn du eine Immobilie kaufst und keinen Bock drauf hast, die zu halten langfristig, dann musst du sie wieder loswerden irgendwie, und die Kaufnebenkosten hast du in der Regel getragen, und dann heißt es schon mal, okay, ich muss über die kommen im Verkauf. Wenn du es nicht schaffst, dann hast du einen ordentlichen Verlust eingefahren. Manchmal dauert es echt. Also das heißt, wenn du 5,5% einkaufst und du hast 10% Kaufnebenkosten, dann dauert es ja mindestens mal 2 Jahre, sogar ein bisschen länger, weil da die Zinsen noch weggehen und so, bis du den gleichen Preis wieder reinbekommst durch den Verkauf, was du es halten musst. Und wenn du da keinen Bock drauf hast und es nicht weißt, dann hast du ordentlich Stress an der Backe oder einen Verlust. Deswegen lohnt es sich echt, das zu lesen, um auch vielleicht das rauszufinden, ob Immobilien überhaupt das Richtige für dich sind.
Genau, aber wir hoffen ja auch darauf, dass die Leute sich das Buch durchlesen, mit dem Ziel, sich die Immobilien einzukaufen.
Ja, genau.
Und da sind sie gut gerüstet. Also ich habe mir das natürlich auch angeschaut. Das ist sehr umfangreich, und von daher auch, findet ihr alles in den Shownotes, ist es drin. Da einfach draufklicken und das E-Book runterladen. Wenn man sonst mit dir irgendwie in Kontakt treten will, jetzt haben wir auch darüber gesprochen, dass die Leute vielleicht das eine oder andere Immobilie haben, würde ich sagen, okay, das passt irgendwie für dein Kaufprofil. An welche E-Mail-Adresse kann man das schicken, oder wie kommt man mit dir in Kontakt?
Entweder einfach bei Instagram mir eine Nachricht senden, oder ich habe noch ein WhatsApp, eine WhatsApp-Nummer mit einem extra Handy, da schicke ich dir die Nummer zu, die kannst du vielleicht auch in die Shownotes oder per Mail einfach. Aber die Instagram und WhatsApp sind meine bevorzugten Kommunikationskanäle. Einfach kurz schreiben. Am besten nicht einfach Hallo, sondern kurz direkt, um was es geht, damit ich es gleich weiß, und dann passt das.
Sehr schön. Verlinken wir alles in den Shownotes, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Und ja, wir sehen uns dann beim Immopreneur-Kongress.
Genau.
Bis dahin, alles Gute.
Bis dahin, Dankeschön. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für das tolle Interview. Ich freue mich, dich bald zu treffen.
Gerne. Mach's gut. Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao.
Danke, dass du uns zugehört hast.
Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.